Ja, also, damit die heutige Predigt gelingt, brauche ich deine Hilfe. Denn heute geht es um eine Geschichte in der Bibel, die ihr eben wahrscheinlich schon sehr gut kennt, schon oft gehört habt. Und da ist es immer ein bisschen heikel. Kann man sich nochmal darauf einlassen, auf nochmals diese Geschichte hören, da nochmals einzutauchen? Ist man bereit, da nochmal was zu entdecken? Und das ist so ein bisschen in eurer Hand. Ihr dürft das heute selber entscheiden. Wollt ihr da nochmal frisch eintauchen oder nicht? Wollt ihr euer Herz nochmal öffnen und sagen, hey Gott, du kannst mir auch heute nochmal etwas Neues zeigen? Genau, das so ein bisschen als Vorwarnung, dass ihr heute auch etwas zu tun habt in der Predigt. Also, und die Geschichte, um die es geht, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht kann ich schon mal das Bild haben. Sehr gut. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die kennt ihr und die ist da auch schon so ein bisschen durchgekommen. Also ich, der gewusst hat, was das Thema ist, ich habe da schon ein bisschen was entdeckt darin. Genau. Diese Geschichte ist aber nicht nur eine bekannte Geschichte. Nein, das Spezielle ist, es kann auch deine Geschichte sein. Ich finde, das macht diese Geschichte so speziell, dass wir uns darin wiederfinden können. In der Tat ist zum Beispiel meine Geschichte sehr ähnlich. Ich bin zwar so in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber deswegen war ich ja nicht automatisch schon Christ. Ich führe da immer das Beispiel von McDonald's an. Wenn jemand per Zufall in einem McDonald's auf die Welt kommen würde, wäre deswegen ja auch kein Big Mac. Und so erwarten wir teilweise doch, oder, dass unsere Kinder einfach immer am Sonntag in die Kirche kommen und dann schon Christ werden. Aber so einfach läuft das nicht. Es braucht dann schon so die bewusste Entscheidung. Ich sehe mich so wirklich ein Stück weit im verlorenen Sohn wieder. Ich habe so einen ähnlichen Prozess in meinem Leben durchgemacht. Aber es geht eben jetzt heute Morgen nicht um mich und meinen Prozess, sondern die Frage ist vielmehr, findest du dich in einem der beiden Söhne wieder? Achte doch mal jetzt, wenn wir nochmal durch diese Geschichte gehen, darauf, ob du dich da in einem der beiden Söhne wiedererkennst. Also schauen wir uns die Geschichte genauer an. Die meisten, eben die kennen die, davon gehe ich aus. In meiner Bibel ist sie nicht überschrieben mit die Geschichte vom verlorenen Sohn, sondern das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen. So ist die bei mir überschrieben. Und das gefällt mir besser, weil es geht ja nicht nur um den einen verlorenen Sohn, sondern es geht um beide Söhne und es geht auch ganz stark um den Vater. Ist gut, wenn wir da ein bisschen den Fokus weitersetzen. Also, da ist ein Vater, der mit seinen beiden Söhnen einen Bauernhof betreibt. Das ist so die Ausgangslage. Doch dem jüngeren Sohn passt es nicht mehr. Irgendwie ist er unzufrieden, unruhig. Er hat das Gefühl, etwas zu verpassen. Und so bittet er seinen Vater, ihm seinen Erbteil auszubezahlen. So die hohle Hand. Ich möchte meinen Anteil. Und nach hebräischem Recht bekam der Erstgeborene immer 2/3 und der Zweite dann noch 1/3 vom Erbe. Und er ist der Jüngere, also, aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine große Summe, um die es hier ging. Wobei es eigentlich gar nicht um Geld geht. Das Problem ist, glaube ich, nicht das Geld. Das Problem ist die Bitte, dass der Vater ihm sein Erbe ausbezahle. Das war ein Skandal. Es kam teilweise vor, dass wenn die Eltern schon wirklich alt waren und nicht mehr recht vielleicht auch mithelfen konnten, dass sie dann gesagt haben, hier, ich zahle euch, liebe Söhne, ich zahle euch das Erbe aus. Und das war dann so das Zeichen, das Offizielle, und jetzt müsst ihr übernehmen und wir nehmen uns zurück. Aber allermeistens wurde das Erbe wirklich erst nach dem Tod ausbezahlt. Und es war ein Affront, wenn dann aber jemand kam und sagte, hey, ich möchte mein Erbe jetzt schon, so wie hier in dieser Geschichte. Eigentlich sagte der Sohn damit, hey, ich will nicht mehr länger dein Sohn sein. Zahl mich aus, ich gehe weg, ich verlasse dich, ich lasse dich auch hinter mir. Also es ist wirklich auf Distanz gehen, sich verabschieden, ich gehöre hier nicht mehr dazu. Und somit dürfen wir davon ausgehen, dass der Vater nicht wegen dem Geld traurig war, sondern weil er jetzt einen Sohn verliert. Stellt euch mal vor, was da so in einem Vaterherz ablaufen muss, oder? Wie er dem dann nachgeschaut hat, was er da für Fragen hatte. Was habe ich denn falsch gemacht, dass der mir jetzt gehen will, dass der mich verlassen will? Wieso? Wieso will er das? Was hofft er zu finden? Das sind doch alles so Fragen, die dann wahrscheinlich dem Vater durch den Kopf gingen, neben der Trauer, die er da hatte. Und der Sohn? Ja, der machte sich auf in fremde Länder, der wollte die Welt entdecken, der wollte das Leben genießen, der wollte mal richtig leben. Und dort in den fremden Ländern, dann lebte er dann eben in Saus und Braus, so ist es überliefert. Er machte all das, wovon er eigentlich wusste, dass es nicht gut war, ja, wovon er sogar wusste, dass es falsch war. Ich habe dann so ein paar Bilder gefunden, die aufzeigen könnten, was es da für Möglichkeiten gab, oder? Also Spiele, vielleicht auch ein Besuch in einem Bordell, so ist das aufgeführt, mit Wein und Getränk und dann auch falsche Freunde kaufen mit Geld. Ihr kennt ja eigentlich den Text. Er hatte also nicht nur den Vater verlassen, nein, der Sohn, der Jüngere jetzt, der rebelliert offen gegen den Vater. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man einfach den Vater verlässt und irgendwo auch neu beginnt und vielleicht aber auch die Werte, die man da mitbekommen hat, wieder leben will oder ob man dann so offen rebelliert. Also mit Absicht das macht, wo man eigentlich gelehrt wurde, dass es falsch ist. Und das macht er jetzt hier. In meiner Übersetzung eben der Basisbibel steht, dass er alles Geld verschleuderte, indem er verschwenderisch lebte. Man könnte das Verschleuderte auch so mit Zerstreuung übersetzen, dass er quasi sich zerstreute oder Zerstreuung suchte. Und ich finde, das trifft es eigentlich noch besser. Es war eine Zerstreuung, zuerst in finanzieller Art. Er zerstreute sein ganzes Erbe komplett in alle Welt hinaus. Und dann war es aber auch so eine geistliche Zerstreuung und eine gedankliche Zerstreuung, bis er sich komplett selber verloren hatte. Er versuchte, den Vater zu vergessen, ein Stück weit, oder das, was er damit auf den Weg bekommen hatte. Und er versuchte vor allem bei aller Zerstreuung auch, dass er eigentlich ja wusste, dass er falsch lebt. Es ist eben anstrengend, aktiv falsch zu leben, wenn man im Hinterkopf weiß, dass man falsch lebt. Und das ist eigentlich ein Unterfangen, wofür es nicht genug Geld und nicht genug Zerstreuung gibt. Man weiß es immer im Hinterkopf. Hey, da ist etwas nicht richtig. Ich mache etwas falsch. Und egal, was er gemacht hat, es reichte nicht aus, um sich innerlich dann doch so ganz vom Vater zu trennen. Und für den Moment konnte er sich vielleicht schon ablenken und sein Gewissen auch betäuben. Aber das Wissen um richtig und falsch, um gut und böse, hey, das kehrte ja immer wieder zu ihm zurück. Und so kam es, dass ihm schlussendlich das Geld ausging. Doch das war noch nicht genug Unglück. Dann kam ja noch eine Hungersnot im Land. Es ist oft so, dass ein Unglück nicht alleine kommt. Und so kam er wirklich in eine ernsthafte Notlage, ehe er es vorher einfach gut hatte. Und er wurde zum Schweinehirt, als Jude zum Schweinehirt. Das ist eigentlich tragisch, tragisch lustig, oder? Er, der wusste, dass Schweine die unreinen Tiere sind. Er, der wusste, ich darf die vom Gesetz her eigentlich nicht mal anfassen, ich sollte die nicht mal anfassen, musste diese Arbeit annehmen, um überhaupt überleben zu können. Das war wirklich eine große Erniedrigung für ihn. Und trotzdem steht dann in der Geschichte geschrieben, es plagte ihn ja immer noch der Hunger. Wir müssen aber eigentlich, ich habe hier noch das Bild von den Schweinen natürlich, wir müssen aber eigentlich gar nicht über die Schweine reden oder den Hunger. Das ist nicht der Punkt in der Geschichte. Fakt ist, dass jetzt dieser Sohn einen Punkt erreicht hat, an dem er einsichtig wird. Das ist eigentlich das Gute an dieser Situation. So langsam dämmert es dem Sohn, was er aufgegeben hat. Er erinnert sich wieder, wie gut sein Vater zu seinen Arbeitern geschaut hatte. Von denen musste nie jemand Hunger haben. Alle hatten immer genug Brot zum Essen. Und hier an dieser Stelle ist jetzt der Tiefpunkt erreicht. Von nun an geht es zum Glück wieder aufwärts mit ihm. Er beschließt nämlich, zurück zum Vater zu gehen. Und ich lese euch jetzt aus Lukas 15, Vers 18 und 19 vor. Hier, wie er dann beschließt, zurückzugehen. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Und so eben macht er sich hier auf den Weg quasi wieder zurück, jetzt mit leeren Händen, hungrigem Bauch, dreckig und verschmutzt und ich denke, ein gehöriges, schlechtes Gewissen, große Schuldgefühle. So macht er sich auf den Weg. Und was passierte da, dann als er zu Hause ankam? Es passierte nur Erstaunliches. Der Vater weiß, ja, dass sein Sohn sich auszahlen ließ und wegging und vielleicht auch gar nie mehr wiederkommt. Und trotzdem musste der Vater jeden Tag irgendwie Ausschau gehalten haben nach seinem Sohn, ob er nicht wieder zurückkam. Und vielleicht war er so glücklich und erstaunt, dass er dann seinen Sohn entdeckt hatte, wie er wirklich zurückkommt. Es steht, dass er ihn schon vom Weiten hat kommen sehen. Und dann läuft er zu seinem Sohn und fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Und das ist so ein gutes Bild von diesem Vater, so ein gutes Bild von unserem Gott. Gott schaut nicht, woher du kommst. Und es stört ihn nicht, wenn du nach Schwein stinkst, nach Unreinem in deinem Leben, nach Sünde. Und er wirft dir deine Taten in dem Moment nicht vor. Was für ihn zählt, ist, dass du wieder vor ihm stehst, dass du zu ihm zurückgekommen bist. Und das muss man sich schon mal verinnerlichen, weil wir können das irgendwie gar nicht gut verstehen. Wir wären doch misstrauisch. Und wir würden doch bei dem Gestank oder eben dem Wissen, was da alles gemacht wurde, so ein bisschen die Nase rümpfen. Und wir wären auch sonst reserviert. Wahrscheinlich würden wir nicht gleich jemandem so um den Hals fallen. Wir hätten vielleicht eher so ein bisschen die Gedanken, ja, der soll jetzt zuerst einmal zeigen, dass es ernst meint. Der muss sich wieder so ein bisschen zuerst beweisen. Gott ist da ganz anders und das ist so spannend. Und es kommt ja noch viel besser. Der Sohn, der will ja nur Arbeit und Essen von seinem Vater fordern. Dann wäre er schon zufrieden. Er sagt, lass mich einfach einer deiner Arbeiter sein. Gib mir nur Arbeit und Essen, mehr will ich gar nicht. Dann bin ich schon mal zufrieden. Doch der Vater, der hat ganz andere Pläne. Er lässt seine Diener rufen und sie sollen seinen Sohn das schönste Gewand anziehen und ich vermute, es war vorher noch ein Bad notwendig. Und dann ihm quasi den Ring an die Hand geben und Sandalen für seine Füße geben. Der Vater hatte viel mehr vor, als da nur ihn als Arbeiter anzustellen. Die drei Gegenstände, die sind bewusst hier so erwähnt, in diesem Gleichnis, das Jesus ja erzählt. Das Gewand, das steht für Ehre und Würde. Der Vater, der gibt dem Sohn seine Ehre und Würde wieder. Er soll nicht mehr mit den dreckigen Fetzen bekleidet sein. Nein, er soll das beste Kleid bekommen, damit wird dieser Vagabund wieder als Sohn eingesetzt. Man soll ihn wieder ehren und würden. Der Vater stellt das wieder her. Und der Ring, der steht für die Autorität. Der Sohn bekommt mit dem Ring die volle Autorität im Haus des Vaters wieder. Es war ein Siegelring. Damit konnte man Geschäfte abschließen, unterzeichnen im Namen des Vaters. Also vollwertige Wiederherstellung. Er durfte wieder im Namen des Vaters handeln und Geschäfte treiben. Volles Vertrauen. So etwas, so eine Vollmacht, gibt man nur jemandem, zu dem man wieder Vertrauen hat. Und Gott schenkte dem Sohn genau dieses Vertrauen. Und die Schuhe, ja, die stehen für die Freiheit. Die Sklaven, die Angestellten, die liefen alle barfuß. Quasi nur, wer wirklich zur Familie, zum Vater gehörte, der hatte Schuhe. Die Besitzer hatten Schuhe und das war ein Zeichen, dass sie frei sind. Und wer keine Schuhe hat, das war das Zeichen, dass man Sklave oder angestellt war, dass man nicht mehr frei ist. Ja, und dann kam das Fest, das große Fest. Das gemästete Kalb wurde geschlachtet und alle waren eingeladen. Es steht da, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig, so spricht der Vater. Er war verloren und ist wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Und mit diesem Fest machte der Vater die Heimkehr seines verlorenen Sohnes für alle sichtbar. Das ist auch schon ein starkes Zeichen. Er sagte nicht, ja, du darfst heimkommen und ich mache dich frei, ich gebe dir ein Gewand und auch so das Vertrauen, aber wir behalten es noch ein bisschen für uns. Vielleicht klappt es ja dann nicht so gut und dann, ja, dann gibt es kein Geschwätz im Dorf. Nein, er macht es sichtbar für alle. Mit dem großen Fest. Auch hier wieder Vollgas. Einfach das ganz große Vertrauen, das er hier ausspricht. Jeder sollte den Sohn sehen, der wieder zurück ist. Und er sollte sehen, dass er als Sohn zurück ist, wiederhergestellt in ganzer Würde. Genau, er war wieder als Sohn aufgenommen. Keine halben Sachen, keine Heimlichkeiten, sondern wirklich ein Zeichen der Liebe, die der Vater hier für seinen Sohn hat. Und so ist es bei Gott. Gott zögert nicht, uns wieder aufzunehmen. Er verlangt keine Probezeit. Wir Menschen sind uns gewohnt, oder? Probezeiten zu definieren. Gott verlangt keine Probezeit. Das ist genial. Wir müssen uns nicht zuerst beweisen. Und Gott handelt auch nicht nach dem, was wir verdient haben. Und wenn wir uns von ihm abwenden, dann hofft er Tag für Tag, dass wir ja wieder zurückkommen. Es ist wie der Vater, der täglich Ausschau gehalten hat. Und wenn wir uns ihm dann nähern, dann hält ihn nichts mehr zurück, diesen Gott. Und in seiner Gnade und Liebe kommt er uns dann entgegen und nimmt uns in den Arm und er küsst uns, so wie jeder verlorene Sohn. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal die Augen schließen und euch dieses Bild vorstellen. Versucht euch mal vorzustellen, wie es sein könnte, wenn da der liebende Gott, und vielleicht ist das zu abstrakt, dann sagen wir, wenn Jesus Christus auf euch zukommt und euch in den Arm nimmt, euch umarmt. Und alles, was ihr gemacht habt, alles, was nicht gut ist, spielt keine Rolle in dem Moment. Sondern es ist einfach die Liebe, dass ihr jetzt bei ihm seid. Schon etwas Großartiges. Also ich spüre das richtig, wie das mich überkommt, wie groß diese Liebe doch ist von Jesus. Ich habe das so ein bisschen für mich so zusammengefasst. Es gibt keinen anderen Weg aus dem Versagen, wie zurückzukommen zum Vater. Egal, was wir gemacht haben, was wir brauchen, ist Gottes Vergebung und Liebe. Das ist der einzige Weg, wie wir irgendwie aus dem Versagen kommen. Und das Problem ist, dass wir oft denken, wir müssen uns diese Vergebung und diese Liebe zuerst verdienen. Ich meine, der Sohn hätte schon viel früher zurückgehen können. Aber er war stolz, er wollte es selber schaffen und er nahm sogar in Kauf, zuerst noch Schweine hüten zu müssen, bevor es irgendwie gar nicht mehr ging und er dann wirklich umkehren musste. Ich glaube, wir versuchen auch jeweils viel zu lange irgendwie einen eigenen Weg zu machen oder noch denken, okay, ich habe vielleicht was Falsches gemacht, aber dann muss ich wenigstens noch 10 gute Sachen vorher wieder machen und dann kann ich dann zu Gott zurückkommen. Aber so, das will uns die Geschichte nicht lehren. So funktioniert es nicht. Es ist sogar eine Lüge und eine Zeitverschwendung. Wir dürfen gleich direkt zum Vater. Der verlorene Sohn, der beginnt in dieser Geschichte zu begreifen, wie gut es sein Vater mit allen meint. Und egal in welcher Stellung er zurückkehren wird, hat er sich ja gedacht, wird er es viel besser haben, wenn er wieder beim Vater ist. Und dann macht er sich eben auf den Weg. Und er machte sich auf den Weg raus aus seinem Versagen, raus aus seinem alten, trostlosen Leben hin zum Vater. Und dann bekennt er da ja auch sein Versagen. Ich glaube, er musste gar nicht zuerst alles groß aufzählen, sondern es war zu sehen. Es war ihm anzusehen, dass er nicht das erreicht hatte, was er wollte, dass er eigentlich versagt hatte. Und der Vater, der hörte zwar den Wunsch von Arbeit und Essen, aber das war ihm zu wenig. Er setzt ihn wirklich wieder komplett an seine Seite. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis ja, und ich finde, von den Worten her ist dieses Gleichnis extrem einfach zu verstehen. Du kannst es heute Nachmittag ja mal noch nachlesen in der Bibel. Und es ist sofort klar, es ist nicht ein kompliziertes Gleichnis oder so, wie teilweise manche andere Gleichnisse irgendwie so schon fast in Rätsel gesprochen sind. Hier ist es einfach. Einfach, einfach. Die Geschichte ruft dir zu, egal was du getan hast, egal was du jetzt bist, such deinen Vater im Himmel und er macht dich wieder zu dem, was du wirklich bist. Wenn du auch mal ein bisschen verloren gegangen bist, wenn du auch mal den Vater im Himmel verlassen hast, sei es für einen Tag, sei es für mehrere Tage, für längere Zeit, die Geschichte ruft dir zu, kehr um und geh zum Vater. Man könnte auch anders sagen, wenn du nicht bei deinem himmlischen Vater bist, dann kannst du auch nicht dein wahres Ich sein. Der Sohn war auf seinen Abwegen nicht sein wahres Ich. Erst als er zurückkam zum Vater, ist er wieder das, was er eigentlich ist und wie ihn der Vater gedacht hat. Jesus will, dass wir uns nicht mehr länger verstecken. Er will uns Mut machen. Er ermutigt uns ja. Ermutigt sogar dich, wenn du dich in dieser Geschichte findest, eben in dem Bild des verlorenen Sohnes, dann mach dich auf. Los, such den Vater, geh zurück. Er wartet auf dich. Er wird deine Würde wiederherstellen, er wird dir Autorität geben und er schenkt dir die Freiheit. Und ihr wisst aber auch, dass die Geschichte hier überhaupt noch nicht fertig ist. Das ist jetzt eigentlich der Teil vom verlorenen Sohn. Aber das Gleichnis heißt bei mir ja von den zwei Söhnen und dem Vater, also da kommt noch mehr. Es ist bereits Abend, das Fest ist quasi schon am Laufen, da kommt der ältere Sohn jetzt nach Hause. Und schon von Weitem hört er Musik und Tanz, eben dieses Fest, das da geht. Und er ruft einen Diener zu sich. Und er fragt ihn, was da los sei. Wahrscheinlich schon nicht so erfreut, oder? Was passiert da ohne mein Wissen? Und dann können wir die Antwort des Dieners lesen. Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber du hast noch nie einen Ziegenbock. Geht das Mikrofon? Jetzt. Damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Der ältere Sohn, der wollte aus Zorn nicht ins Haus. Und als der Vater ihn fragte, sagte er etwas Interessantes. Er sagte, dein Sohn. Er sagte, nicht mein Bruder. Hier war noch eine andere Beziehung in Brüche gegangen. Als der Jüngere sich auszahlen ließ und ging, war er auch nicht mehr der Bruder. Der Ältere sagt nicht mehr mein Bruder, er sagt dein Sohn. Ein großer Bruch auch hier. Dein Sohn hat gesündigt, er hat sich verwerflich verhalten und du machst ihm jetzt ein Fest. Das ist natürlich Unverständnis bei diesem älteren Bruder. Sagt auch, ich habe immer gemacht, was ich sollte und trotzdem hast du für mich nie so ein Tier geschlachtet, hä? Ein gemästetes, damit ich mal feiern könnte. Und wisst ihr was? Ich verstehe diesen älteren Bruder auch sehr gut. Etwas in mir möchte ihm Recht geben. Das ist doch nicht richtig. Der hat doch schon seinen Teil bekommen. Das muss jetzt reichen. Das, was er jetzt noch bekommt, ist doch jetzt eigentlich mein Teil, der jetzt nochmal aufgeteilt wird. Das geht doch so nicht. Ich verstehe den schon. Er war auch immer verantwortungsvoll und hat gute moralische Entscheidungen getroffen. Aber der Vater, der weist das alles zurück und sagt, dass es um das gar nicht geht. Im Vers 32 steht, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und was man hier so bei diesem älteren Bruder, trotz allem Verständnis, was ich für den habe, sieht, ist, dass ich denke, dass viele religiöse Menschen auch in sich haben, nämlich Gift, Eifersucht, Neid. Sie haben die Vorstellung, dass Gott einem nur dann liebt, wenn man alles richtig macht. Der Sohn war immer bemüht, der Ältere, alles richtig zu machen, jeden Auftrag auszuführen, immer fleißig zu sein. Ich denke, das war ihm wichtig, dass nie mehr jemand sagen konnte, ui, da hast du einen Fehler gemacht oder da hast du was vergessen oder das hättest du doch auch noch machen können. Er wollte gefallen. Das war ihm so wichtig. Und es gibt ja auch die Vorstellung bei uns, wenn ich gute Dinge tue, dann wird Gott mich mehr lieben. So quasi der Handel. Jetzt tue ich noch etwas Gutes oder ich spende jetzt hier auch noch Geld und dann bekomme ich sicher noch ein bisschen mehr Liebe oder ein bisschen mehr Segen von Gott. Und Jesus lehrt uns, dass wir nur durch Gnade gerettet werden können. Alles beginnt in Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Liebe und nur da. Und der älteste Sohn hat genau das aber nicht verstanden. Die Frage ist ja, wieso hat der jüngere Sohn überhaupt sein Zuhause verlassen? Und es gibt so eine Theorie, es ist wirklich nur eine Theorie, aber ich finde es gut, wenn wir die mal gehört haben, dass auch der ältere Sohn schuld daran war, dass der Jüngere gehen wollte. Der Jüngere hat einen Bruder gesehen, beobachten können, der alle Regeln befolgt hat und alles richtig machte. Er hat einen Mann gesehen, der geradezu getrieben war, alles richtig und gut zu machen und trotzdem eigentlich unglücklich war. Ich glaube, davon dürfen wir ausgehen, dass der ältere Sohn nicht nur glücklich war, sondern dass er eigentlich versuchte, einfach ganz stark alles richtig zu machen. Und das war zu beobachten. Sein Antrieb war nicht Liebe, sondern eigentlich Angst, irgendeinen Fehler machen zu können und dann in den Augen seines Vaters schlecht dazustehen. Und eigentlich könnte man sagen, dass beide Söhne den gleichen Fehler gemacht haben. Beide denken, ich bin, was ich tue. Der eine dachte das einfach, indem er alles möglichst richtig tat. Und der andere dachte, indem er dachte, ich muss möglichst viel tun und möglichst die ganze Welt entdecken und dann bin ich gut. Aber ich glaube, der Grundgedanke dahinter ist der gleiche. Oder auch, ich bin, was ich habe. Oh, Entschuldigung, es steht ja schon alles. Ich bin, was ich habe. Und der dritte Gedanke war, ich bin, was Menschen über mich sagen. Möglichst nicht scheitern. Beim Älteren und der Jüngere, der mit seinem Geld andere Menschen anlocken wollte, der so auch Freunde gesucht hat, so Zuneigung gesucht hat und so auch wollte, dass Menschen quasi zu ihm hochschauen. Und diese drei Dinge, die haben aber gar nichts damit zu tun, dass sie eigentlich schon immer zum Vater gehört haben. Diese drei Dinge sind nicht relevant für ihre Sohnschaft beim Vater. Aber sie haben sich auf diese Gedanken eingelassen und ich glaube, sie wurden von denen verführt. Beide Söhne lebten im Haus des Vaters, aber sie waren niemals dort richtig zu Hause. Sie hatten niemals das Gefühl, dass sie dazu gehören. Echt und richtig. Der eine krampfte nur und der andere wollte die Welt entdecken, wollte weg. Der Ältere dachte eher, wenn ich alles richtig mache, dann werde ich nicht rausgeschmissen. Und ich glaube, dass wir Christen, die vielleicht schon länger auch Christ sind, manchmal dieses Denken auch haben. Und ohne die Schuld an meiner persönlichen Rebellion, ich habe gesagt, ich sehe mich so ein bisschen auch im Bild vom Jüngeren, ohne dass ich jetzt meine Schuld an dieser Rebellion auf andere schieben will, erinnere ich mich gut daran, wie ich als Teenie eben Zeuge wurde von Christen, die ich glaube ich, die mich auch so ein bisschen vom Christsein abgeschreckt haben, die vielleicht auch nicht ganz verstanden habe, dass die Liebe beim Vater das Zentrale ist. Und nicht nur, dass sie tun oder dass es funktioniert oder einfach dieses Abmühen, ohne dass andere sehen, eigentlich ist da Freude, Glück und Liebe im Spiel. Und ich hatte einfach den Fehler gemacht, aber ich finde, als junger Mensch darf man das noch, dass ich quasi vom Verhalten der Menschen, die ich da so beobachtet habe, auf Gott geschlossen habe. Ich habe das nicht trennen können. Das war mein Fehler dabei. Ja, und so habe ich dann auch so ein bisschen das Haus meines Vaters verlassen. Und heute bin ich jetzt schon ein paar Jahre zurück im Haus meines Vaters. Und heute entdecke ich mich manchmal eher so in der Rolle vom älteren, vom erwachsenen Sohn. Ich muss aufpassen, dass ich nicht alles richtig machen will, nur aus dem Grund, dass ihr oder andere Menschen gut über mich denken, dass Gott möglichst gut über mich denkt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Liebe des Vaters aus den Augen verliere und nicht nur mache, mache, mache. Der Vater, der schenkt mir und euch ja auch. Also du darfst auch sagen, mein Vater schenkt mir, das darfst du für dich so sagen, Ehre und Würde. Jedes Mal, wenn du wieder zu ihm zurückkommst, vielleicht weil du auf Abwägen warst, schenkt er dir das Kleid und die Ehre und die Würde. Er gibt dir jedes Mal die Autorität mit dem Ring zurück und die Freiheit, indem du wieder Schuhe anziehen kannst und einfach das sichtbare Zeichen hast. Du bist nicht mehr länger Sklave der Sünde. Wenn wir weggehen vom Vater, werden wir Sklave der Sünde und wenn wir zurückkommen, kommen wir wieder in die Freiheit. Gott möchte, dass wir uns seiner Liebe, seiner Annahme und seiner Vergebung ganz gewiss sind. So gewiss, dass wir zu unserem wahren Ich werden dürfen. Das ist so die gute Botschaft, die ganz gute. Und Gott möchte eine Beziehung zu dir und er möchte eine Liebesbeziehung zu dir und keine Arbeitsbeziehung zu dir. Und vielleicht müssen wir da aufpassen, dass wir uns auch für die richtige Beziehung zu unserem Vater im Himmel entscheiden. Ihm geht es um die Liebesbeziehung. Haben wir die Liebe des Vaters, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann sind wir am richtigen Ort. Dann sind wir ganz uns. Und haben wir sie nicht, dann sind wir eingeladen, in diese Liebe zurückzukommen. Der Vater in dieser Geschichte ist Gott, das ist klar. Und die beiden Söhne, das sind du und ich. Und manchmal sind wir vielleicht der Sohn und manchmal sind wir der andere Sohn. Aber es sind Söhne, die eigentlich ja von Anfang an beim Vater waren. Also es sind nicht irgendwelche Menschen, die Gott nicht kennen. Diese Geschichte, die spricht von uns. Von Menschen, die den Vater kennen und sich aber immer wieder auch von ihm verabschieden oder irgendwie in der Liebe erkalten, die Beziehung erkaltet und wieder neu entscheiden müssen, sich auf den Vater ganz einzulassen. Auf seine Fürsorge, auf seine Vergebung, seine Gnade und seine Liebe, auf das alles dürfen wir bauen. Selbst wenn wir jämmerlich versagen, dürfen wir darauf bauen. Und das ist so das Einzigartige, das Großartige, das Beste überhaupt an unserem Glauben. Egal wie fest wir einmal versagen, wir dürfen zurückkommen ins Haus von unserem Vater, weil wir ja seine Söhne sind, seine Töchter sind. Der Augustinus, es ist immer gut, noch ein Zitat zu bringen, und das ist wirklich ein gutes Zitat. Der Augustinus hat gesagt, es gibt keinen Heiligen ohne eine Vergangenheit. Wir alle haben doch eine Vergangenheit, oder? Und es gibt keinen Sünder ohne eine Zukunft. Vielleicht müsste man da noch anfügen beim Vater. Dann haben wir eine Zukunft beim Vater. Wenn wir umkehren, wenn wir uns wieder auf die Liebe einlassen. Also bei Gott sind wir alle willkommen. Das ist so mal der Punkt. Aber noch viel wichtiger, egal wo du heute stehst und egal bei welchem Sohn du dich heute jetzt gefunden hast, er wartet in ganzer Liebe auf dich. Er wartet in ganzer Liebe auf dich. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für dieses Gleichnis, das du uns da gibst. Dieses Gleichnis setzt ja voraus, dass wir überhaupt dich kennengelernt haben und überhaupt unser Leben dir anvertraut haben. Danke, dass du das möglich gemacht hast mit deiner Tat am Kreuz, indem du dein Leben für uns geopfert hast, Jesus. Du hast unsere Beziehung zum Vater überhaupt wiederhergestellt, dass wir überhaupt Kinder vom Vater sein dürfen. Und dank dir dürfen wir immer wieder umkehren, dürfen immer wieder auf Vergebung hoffen. Danke, Jesus. Und ganz ehrlich, wir brauchen aber noch mehr Hilfe von dir. Jesus, wir brauchen immer wieder die Hilfe zu erkennen, wenn wir vom Weg abgekommen sind, wenn wir das Haus des Vaters verlassen haben. Jesus, sei gnädig und rette uns nicht erst bei den Schweinen, sondern mach, dass wir es vorher schon erkennen dürfen und den Stolz schon runterschlucken dürfen und vorher schon bereit sind, umzukehren. Und Jesus, du kannst auch machen, wenn unser Herz hart geworden ist, wenn es irgendwie vielmehr nur noch eine Arbeitsbeziehung ist, dass wir uns wieder auf diese Liebe einlassen, dass wir die Sehnsucht wieder haben, die Liebe vom Vater zu suchen und da einzutauchen. Ja, Jesus, wir brauchen dich durch und deine Hilfe. Amen.